Herzlich willkommen in meinem Vodovai-Podcast. Mein Name ist Marietta Ullmann und in meiner Arbeit dreht sich alles rund um die Kraft der femininen Würde. Denn ich bin der tiefsten Überzeugung, dass feminine Würde das Potenzial hat, unsere Welt aus den patriarchalen Angeln zu heben. Und das glaube ich sowas von. Heute möchte ich auf Würde und Integrität eingehen. Und zwar auf einen ganz besonderen Aspekt, nämlich darauf, dass Würde und Integrität total schön klingt und total leicht, dass es aber oftmals sehr viel innere Arbeit bedeutet. Integrität des Wortes stammt aus dem lateinischen Integritas und bedeutet sowas wie Unversehrtheit oder auch Reinheit. Und wir verwenden den Begriff heute damit, um auszudrücken, dass ein Mensch mit seinen inneren Werten kongruent handelt. Das heißt also, das, was ich sage, ist auch das, was ich tue. Meine Werten getreu zu leben, ist für mich nicht nur ein Anspruch, den ich ausdrücke, sondern also mit Worten, sondern den ich auch verkörpere. Integrität ist also ein Aspekt von Würde, indem ich mich bemühe, meinen Werten getreu zu leben, ein kohärentes Leben zu führen. Ein Leben, was sich für mich kohärent und stimmig anfühlt mit meinen Werten. Indem ich das tue, handle ich aus Würde. Und das ist nicht immer leicht. Und ich möchte da heute ein bisschen tiefer einsteigen, denn ich habe manchmal den Eindruck, dass es heutzutage sehr leicht ist, einen schönen Post zu machen, schöne Worte zu finden für das ist richtig und so würde ich das machen. Aber auch so zu handeln, rutscht manchmal gerade in den Hintergrund. Denn das, was wir offiziell vorgeben, muss nicht immer das sein, was wir wirklich auch leben. Und ich möchte dir heute eine sehr persönliche Geschichte aus meinem Leben erzählen, die für mich so ein bisschen das ausdrückt, dass Integrität nicht immer nur der Weg ist, mit dem wir die meisten Lorbeeren ernten. Integrität und aus Würde heraus zu handeln, hat für viele Menschen, auch in der Geschichte gibt es viele Menschen, die erst Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte später Anerkennung für das bekommen haben, was sie getan haben, natürlich als sie schon tot waren. Und in dem Moment fühlt es sich integer an und kohärent, bedeutet aber nicht unbedingt, dass wir dadurch den bequemeren Weg gehen, beziehungsweise, dass wir dafür die Anerkennung von außen bekommen, die wir vielleicht in einem anderen System, in anderen Strukturen, in anderen Kontexten 100 Jahre später bekommen würden. Das heißt, Integrität zahlt sich oft erst nachhaltig aus. Nicht nur im Sinne von Lorbeeren und Anerkennung, sondern auch im Sinne von, dass wir zurückblicken und sagen, ja, es war gut, dass ich das so gemacht habe. In dem Moment ist es manchmal nicht leicht zu erkennen, was ist hier integer. Gerade wenn es Wertekonflikte gibt. Gerade wenn wir vor Fragen stehen, wo es keine eindeutige Antwort gibt und wir vielleicht auch mehr oder weniger gezwungen sind, auf unsere Intuition zu hören. Ich finde diese Kombination aus dem Anspruch an Integrität, also einem sehr bewussten Ansatz. Werte sind eher Ansätze, die wirklich unseren Neokortex betreffen, die wir formulieren können, die wir oft auch ausdrücken können, nicht immer, aber sehr oft. Intuition ist ja eher etwas, was so von ganz tief unten kommt. Und ich finde, die Kunst, Integrität und Intuition zu mischen, ist eine unglaublich weise. Und ich glaube, dass diese Weisheit mit dem Leben wächst. Wenn wir Wertekonflikte haben, dann ist es manchmal nicht leicht, eine Antwort zu finden. Und manchmal, das kennst du bestimmt auch, treffen wir Entscheidungen, wo wir 10 Jahre später denken, heute würde ich diese Entscheidung anders treffen. Aber damals war es das Integerste, was ich tun konnte. Die Geschichte, die ich dir erzählen möchte, die erzähle ich bewusst, um zu zeigen, dass ich sehr wohl auch kenne, dass der Weg der Würde, der Weg, der sich für mich integer anfühlt, nicht unbedingt der ist, der bequemere ist. Mal ganz abgesehen davon, dass meine Kinder nicht zur Schule gehen, aus sehr klaren Gründen, das heißt also auch aus sehr klaren Werten, die auch die persönlichen Hintergründe meiner Kinder betreffen, ist auch kein leichter Weg gewesen. Ich bin jetzt rückblickend sehr dankbar für diesen sehr herausfordernden Weg. Mal ganz abgesehen davon möchte ich dir eine, es gibt unzählige Geschichten, wo ich sagen könnte, hier war Integrität nicht besonders komfortabel. Aber hier, Spoiler, das Gefühl von Kohärenz ist so irre schön. Das heißt, handeln wir integer, heißt das ja nicht, dass wir dann die ganze Zeit mit Herausforderungen zu kämpfen haben, die sich nicht kohärent anfühlen. Das ist ja das Schöne, wenn wir integer handeln, dass es sich einfach so stimmig anfühlt und dass wir im wahrsten Sinne des Wortes ruhig schlafen können, ruhiger schlafen können, wenn wir wissen, okay, es fühlt sich mit meinen Werten vereinbar an. Die Geschichte, die ich dir erzählen möchte, die ist recht komplex und ich drücke sie sehr vereinfacht aus, auch weil andere Personen mit involviert sind und ich möchte hier keine persönlichen Details freigeben. Dass meine Kinder nicht zur Schule gehen, das war schon sehr früh klar. Meine Tochter ist mittlerweile 16, das heißt also, ich gehe diesen Weg mittlerweile seit 10 Jahren. Und vor 10 Jahren war der schulfreie Weg noch nicht so populär wie heute. Ja, spätestens seit Corona ist Homeschooling ein Wort, was auch in Deutschland kein Unbekanntes mehr ist. Menschen wissen, aha, es gibt auch die Möglichkeit in anderen Ländern, dass Kinder nicht zur Schule gehen. Aha. Es ist also nichts Unbekanntes. Es gab nach Corona eine Zeit, da ist sehr stark an die Öffentlichkeit die Kritik an dem Homeschooling in die Medien gekommen. Das ist auch die Zeit, als ich ausgewandert bin. Aber jedes Mal, wenn wir in Deutschland waren, hatten wir dort natürlich Kontakt mit all unseren Freunden, mit ganz vielen Menschen, haben wir auch immer noch. Wir haben ein großes Netzwerk auch in Deutschland. Und meine Kinder sind aufgewachsen, beziehungsweise fast aufgewachsen, seit sie klein sind, haben sie fast täglich mit Kindern, die in der Nachbarschaft gewohnt haben, gespielt. Sie waren fast täglich im Wald, sie haben zusammen gespielt, sie waren ganz eng befreundet, sie haben Hütten gebaut, sie waren einfach, als sie noch kleiner waren, wirklich sehr eng. Irgendwann stellte sich für mich heraus, dass ich mit den Eltern keinen Kontakt haben möchte, weil insbesondere der Vater eine politische Weltsicht hatte, die ich absolut nicht teilen konnte und von der ich mich auch sehr klar distanziert habe, öffentlich und auch vor ihm. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch glauben und denken kann, was er will, solange er niemand anderen schadet. Aus meiner Sicht war das damals wirklich eine politisch sehr extreme Meinung und ich habe mich sehr stark abgegrenzt. Und hier kommt der Wertekonflikt. Unsere Kinder haben fast jeden Tag zusammen gespielt. Unsere Kinder wollten sich sehen. Und für mich war ein klarer Wert, meine Kinder können spielen, mit wem auch immer sie wollen, wenn es sich für mich gesund anfühlt. Und diese Kinder aus der Nachbarschaft, die fast täglich bei uns ein- und ausgingen, die gingen weiter ein- und aus. Und ich habe dazu gestanden. Irgendwann kam die politische Meinung des Vaters auch in die Öffentlichkeit, auch in die Medien. Und immer noch war meine Tür offen für diese Kinder. Irgendwann sprachen mich andere Menschen an, aus der Nachbarschaft, aus der Region. Teilst du diese Glaubensrichtung bzw. diese politische Weltsicht dieses Mannes? Und ich habe immer gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ja, also ich habe eine zutiefst Menschenwürde achtende Grundhaltung. Ich würde niemals eine rechtsextreme Partei wählen, geschweige denn auch nur ansatzweise stillstehen oder meinen Mund halten, wenn jemand im Raum irgendwas Menschenverachtendes von sich gibt. Und das ist jetzt hier ein wichtiger Punkt, und ich habe auch lange online nicht darüber gesprochen, eben aus der Angst, missverstanden zu werden, weil ich es erlebt habe. Dass die Kinder von dem Vater, der aus meiner Sicht eine wirklich, ja, fast schon extreme rechte Meinung hatte, dass diese Kinder, die damals Kinder waren, bei mir ein- und ausgingen, dazu stand ich, denn sie waren wunderbare Kinder, die einfach nur gespielt haben. und die bei uns etwas erfahren haben, nämlich eine andere Weltsicht, ein Miteinander von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Glaubensrichtungen, von verschiedensten Nationen, von verschiedenen Kulturen, ich sage lieber Kulturen, verschiedener Sprachen, ja, also wer mich kennt, weiß, bei mir gehen Frauen aller Welt ein und aus, immer wieder Singkreise, immer wieder verschiedenste Menschen. Das haben diese Kinder bei uns erfahren und ich habe dazu gestanden, dass meine Kinder, die sich mit diesen Kindern sehr gut verstanden haben, weiterhin mit ihnen spielen können. Ich wusste, dass ich mich dadurch in Gefahr bringe. Ich wusste, dass gerade nach Corona, als das sehr in den Medien war, dass Homeschooling unbedingt verfolgt werden sollte und dass es in Deutschland eine Schulpflicht gibt und dass das nicht in Ordnung ist, ich wusste, dass jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin und meine Kinder mit diesen Kindern spielen, es mich in Gefahr bringt. Und ich habe trotzdem dazu gestanden. Und ich stehe bis heute dazu. Irgendwann ist der Junge, ein Kind dieser Nachbarskinder, krank geworden. So schwer krank, dass er, ich glaube, 1,5 Jahre in das Krankenhaus musste. Er hatte eine sehr schwere Krankheit. Und wir wussten alle nicht, ob er diese Krankheit überlebt. Er hatte im Krankenhaus natürlich auch viel ärztliche Begleitung und auch psychologische Begleitung. Und die psychologische Begleitung war, finde ich, ganz gut. Zumindest das, was ich mitbekommen habe. Sie haben ihn gefragt, ob er sich eine Vision ausmalen kann, wenn er das Krankenhaus überlebt und wieder rauskommt, was er dann machen möchte. Und diese Vision war, dass er wieder mit meinen Kindern im Wald spielen möchte. Diese Vision hat ihn getragen. Und er ist tatsächlich nach, ich glaube, 1,5 Jahren wieder aus dem Krankenhaus gekommen und kam zu uns. Und unsere Kinder waren schon viel älter und er war von der Krankheit und ist das auch immer noch sehr gezeichnet und sie haben zusammen gespielt. Und ich weiß, dass mir damals die Tränen liefen, dass ihn diese Vision getragen hat. Diese Vision, mit meinen Kindern unbeschwert im Wald zu spielen. Das, was mein Ansatz war und es auch immer noch ist, dass ich unseren Kindern diese Unbeschwertheit von den Glaubensrichtungen und Verschiedenheiten der Eltern ermöglichen wollte. Das Ganze hat mich aber auch sehr viel gekostet. Unter anderem sehr viele Anzeigen von Ämtern verschiedenster Seiten. In diesen Briefen stand unter anderem von, ich weiß gar nicht mehr, welches Amt das war, wir haben Informationen darüber, dass sie. Und da wurde sich darauf bezogen, dass ich mit diesen Menschen Kontakt habe, was ich ja hatte. Ich hatte mit den Kindern Kontakt. Ich habe immer wieder betont, dass ich diese Glaubensrichtung nicht teile. Dass ich zu den Eltern einen ganz klaren Abstand habe, was das Politische betrifft. Und es gab mehrere Situationen, wo ich der Mutter des damals noch im Krankenhaus liegenden Kindes begegnet bin. Wir sind uns begegnet auf der Straße und beziehungsweise auf dem Weg. Ich bin selten auf Straße, meistens eher auf Waldwegen. Es war ein Dorfweg und ich habe die Mutter gesehen, der es, ich glaube, das kann jede Mutter, die hier zuhört, verstehen, wahrscheinlich auch jede Nichtmutter, der es absolut nicht gut ging. Die tief verzweifelt war und in tiefer Angst um ihren Sohn, der, wo wir alle nicht wussten, wird er es überleben. Ich habe diese Mutter in der Öffentlichkeit in die Arme genommen. Sie hat geweint und ich habe sie in die Arme genommen. Und kurze Zeit später haben sich dann bestimmte Menschen gemeldet, ob ich mit denen in Anführungsstrichen doch unter einer Decke stecke. Und auch alles differenzieren im Sinne, nein, ich stecke mit niemandem politisch unter einer Decke. Ich umarme eine Mutter, die um ihr Kind weint. Und das würde ich immer wieder tun. Immer wieder. Ich würde immer wieder eine Mutter, egal welche politische Glaubensrichtung ihr Mann hat und vielleicht auch sie, die um ihr Kind weint, ich würde sie immer wieder in die Arme nehmen und ich würde immer wieder ihr Mut und Trost zusprechen. Damals war mir sehr bewusst, dass das für mich persönlich nicht der einfachere Weg ist. Und so war es auch. Es gibt wahrscheinlich noch heute Menschen, die das damals gesehen haben, die glauben, dass ich mit diesen Menschen unter einer Decke stecke. Und hier kommt der Punkt. Wie schnell urteilen wir über Menschen? Wie schnell ordnen wir Menschen irgendwelchen Schubladen, Glaubensrichtungen oder irgendwelchen Assoziationen zu? Ohne dass wir überhaupt wissen, was diese Menschen wirklich meinen. Und bitte versteh mich nicht falsch, es ist total wichtig, dass wir Äußerungen von Menschen ernst nehmen, dass wir menschenunwürdige Aussagen, dass wir menschenverachtende Aussagen, dass wir tierverachtende Aussagen, dass wir Aussagen, die gewaltvoll sind, dass wir die ernst nehmen und dass wir sehr klar benennen. Aber wenn ich neben einem Menschen stehe und ihm die Arme umlege, der mal eine schlimme Aussage getroffen hat, aber in diesem Moment um sein Kind weint, was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Was ist jetzt integer? Und das ist die spannende Frage in solchen Momenten. Das, was integer ist, das mag in dem Moment nicht ganz klar zu fassen sein. Denn es gibt immer verschiedene Ebenen, auf denen wir die Frage, was ist jetzt hier integer, was ist kohärent, beantworten können. Hier hilft mir tatsächlich die Ebene der Würde. Immer wieder zu schauen, was fühlt sich wirklich mit meiner Würde vereinbar an? Wo weiß ich, dass ich eine klare Grenze ziehe zu bestimmten Werten, zu bestimmten Glaubensrichtungen, zu bestimmten Aussagen, Handlungen? Und wo bleibe ich meiner Würde auch dann treu, wenn es nicht mehr ganz eindeutig ist, was hier richtig oder falsch ist? Ich habe die Geschichte so ausführlich erzählt, weil ich glaube, dass sehr viele Menschen solche Geschichten in letzter Zeit erleben. Auch zu Corona-Zeiten, wo die Frage nach Impfung, Nichtimpfung, wo verschiedenste richtig- oder Falschschubladen auf- und zugingen. Gerade seitdem, glaube ich, gibt es sehr oft Eltern, Mütter, Familien, Menschen, Frauen, die gar nicht mehr wissen, was richtig oder falsch ist. Die gar nicht mehr wissen, was soll ich denn jetzt machen? Die einen sagen das, die anderen sagen das. Folg auf Instagram 10 Accounts, die sagen dieses. Folg 10 anderen Accounts, die sagen jenes. Und in dieser Zeit von jeder weiß alles besser, ist es so wichtig, dass wir diese Integrität und den Zugang zu unseren eigenen Werten, zu unserem eigenen würdevollen, kohärenten Inneren freilegen, dass wir ihn spüren, verankern. Denn ich glaube, dass wir das ganz tief in uns oft viel besser beantworten können, als irgendwelche Instagram-Posts uns das ersetzen können. Versteh mich nicht falsch, Instagram-Texte und Bücher und Online-Posts und Podcasts, das kann alles uns erinnern. Und ich möchte auch mit diesem Podcast dich an deine Wahrhaftigkeit erinnern, an dein Gefühl für Integrität und Kohärenz. Und gleichzeitig ist das eine Aufgabe, die jede von uns für sich übernehmen muss. Es ist so wichtig, dieses Gefühl von Integrität in uns drinnen zu etablieren und als unseren Grundansatz, als Grundleitstern in uns zu tragen. Denn ich glaube, dass unsere Beziehungen dadurch auch viel aufrichtiger werden, viel verbundener, wenn wir Integrität und Würdekraft als unsere Grundwert sehen. Es ist ja oft so viel bequemer, nichts zu sagen. Es ist so viel bequemer. Es wäre damals viel bequemer gewesen, als ich die Mama habe weinen sehen, ihr einfach aus dem Weg zu gehen, einfach zu denken, oh scheiße, die weinen gerade, oh, ich will ihr nicht begegnen. Mist, wenn mich jetzt andere sehen, hätte ich einfach mit meinem Fahrrad links abbiegen können und wäre weg gewesen. Das wäre sehr viel leichter gewesen. Ich hätte mir sehr vieles erspart. Aber wenn ich links abgebogen wäre,
Ach, lustig, im wahrsten Sinne des Wortes links. Wenn ich links abgebogen wäre und ihr nicht begegnet wäre, sie nicht in die Arme genommen wäre, hätte ich wahrscheinlich danach zu Hause gesessen und gedacht, Scheiße, diese Mutter hat eigentlich so sehr mal eine Umarmung gebraucht. Vielleicht die einzige echte Umarmung, die sie seit Monaten bekommen hatte, weil viele Menschen von ihr Abstand genommen haben aufgrund ihres Mannes. Und diese Mutter hat diese Umarmung tief, tief genossen. Und sie hat mir dafür auch Wochen später ein ganz tiefes Danke ausgesprochen. Sie hat mir gesagt, ich bin dir so dankbar. Du warst die Einzige, die wirklich sich dafür interessiert hat, wie es meinen Kindern geht. Und das hat mich fassungslos werden lassen damals. Ich glaube nicht, dass die Kinder irgendetwas an Verantwortung tragen für die Glaubensrichtungen, Meinungen und Handlungen ihrer Eltern. Und ich glaube auch nicht, dass es für die Kinder gut ist, wenn jede andere Familie, jeder andere Mensch sie spüren lässt, was man von ihren Eltern bzw. deren Glaubens- und politischen Meinungen hält. Ich glaube, dass diese Kinder wahrscheinlich noch sehr lange Zeit davon profitieren werden, dass sie mit meinen Kindern zusammen und auch noch anderen Kindern im Wald spielen konnten, unbeschwert und erfahren konnten in gemischten Altersgruppen, in gemischten Kulturen, in gemischten Sprachen, was es heißt, sich wirklich zu verbinden, fern von Hass, fern von Ausgrenzung, fern von diese oder jene Meinung ist die richtige. Diese Geschichte zu teilen hat mir ein bisschen Mut gekostet, das gebe ich zu. Denn ich weiß natürlich, dass es immer noch Menschen gibt, die mir zuhören und die wahrscheinlich nicht akzeptieren können, dass ich diese Mutter umarmt habe. Aber es ist mir mittlerweile egal geworden, weil ich stehe so doppelt und dreifach dazu und ich würde es immer wieder tun. Und ich möchte dich jetzt am Ende dieser Podcast-Folge nochmal einladen, dich zu fragen, wo gibt es Momente, wo du innerlich kuscht, wo du dich innerlich wegduckst? Wo du, und das möchte ich nicht verurteilen, sagen, es ist total verständlich, dass wir uns manchmal wegducken. Aber wo würdest du gerne in nächster Zeit dich nicht mehr wegducken und gerade stehen, für dich aufrichtig, klar für deine Werte stehen? Wo fühlen sich deine Entscheidungen, deine alltäglichen oder auch deine Handlungen in Beziehungen, wo fühlen sich deine Verhaltensweisen eigentlich gar nicht mehr integer an? Und wo handelst du eigentlich nur, um Disharmonie zu vermeiden? Wo biegst du links ab, wenn du die Mutter weinen siehst und denkst, Scheiße, ich will dir nicht begegnen, das bringt nur Ärger, und würdest aber so gerne einfach vom Fahrrad springen und sie in deine Arme schließen? Scheißegal, was andere Menschen davon denken. Hauptsache, du folgst diesem inneren, kohärenten, klaren Gefühl in dir. Das ist eine von vielen Geschichten. Ich bin mir sicher, du kennst solche Geschichten in deinem Leben. Für mich war die Geschichte sehr prägend, denn sie war auch ein Grund, warum ich dann ausgewandert bin. Und sie war auch ein Grund, warum ich mittlerweile viel, viel klarer bin, was auch meine Positionierung online betrifft. Nämlich außerhalb von ich verurteile diese, ich verurteile jene. Da hat mich natürlich auch schon in meiner Jugend bzw. in meinen frühen 20ern mein Wirken im Gefängnis geprägt. Ich habe auch mit Menschen gewirkt, die andere Menschen umgebracht haben. Ich habe Menschen zugehört. Ich habe ihr Innenleben kennengelernt. Und ich habe auch dort, nicht nur dort, ich habe durch vielfältigste Weise auch durch meine eigene Geschichte erfahren, dass es sehr leicht ist, pauschal über Menschen zu urteilen. Aber wenn wir ihre Geschichte nicht kennen, ist es manchmal hilfreicher, erstmal nochmal genauer hinzuhören. Ein Spruch, der mich da sehr geprägt hat, den hat meine Mama damals an unsere Tür gehangen, weil auch meine Mama dieser Ansatz sehr, sehr wichtig ist. Der Spruch heißt, urteile nie über einen Menschen, bevor du nicht eine Meile in seinen Schuhen gelaufen bist. Das ist natürlich gerade für meine Mama und für meine Familie sehr wichtig, denn ja, auch in meiner Familie gab es psychische Krankheiten, Psychiatrieaufenthalte und verschiedene, ja, sage ich mal, Dinge, die früher noch so unter den Teppich gekehrt wurden, die sowas waren wie, oh Gott, da war jemand in der Psychiatrie oder oh Gott, da ist dieses oder jenes gewesen. Und meine Familie hat ein Glück sehr, sehr früh mir vermittelt, Marietta, das, was hinter der Fassade der Menschen passiert, das ist doch oft was ganz anderes, als Menschen vorgeben. Und das möchte ich hiermit nochmal abschließend dir nahebringen. Der Spruch, urteile nie über einen Menschen, bevor du nicht eine Meile in seinen Schuhen gelaufen bist, zeigt auch, dass es natürlich wichtig ist, wir haben klare Werte. Ja, wenn jemand zu mir irgendeine rechtsradikale, eine menschenverachtende, eine frauenfeindliche, eine kinderfeindliche oder sonst was für gewaltvolle Äußerung macht, habe ich klare Werte. Und da sage ich, nee, stopp mal hier. Und es ist nicht immer so, dass Menschen, die eine Verhaltensweise an den Tag gelegt haben, die sehr wohl nicht in Ordnung war, von Grund auf zu dieser Verhaltensweise stehen. Und wir urteilen sehr schnell über Eltern. Wir urteilen sehr schnell über Mütter. Wir urteilen sehr schnell über die Wege verschiedener Menschen, ohne auch nur ansatzweise zu wissen, was diese Menschen dazu bewegt hat, diesen Weg einzuschlagen. Und ich finde, es ist, wenn wir beim Beispiel Integrität bleiben, so wichtig, in die Waagschale unserer Wertekonflikte beziehungsweise auf die Antwort, die wir auf diese Wertekonflikte finden, auch hineinzugeben, dass nicht immer die Antwort die bequemste ist, die unseren Wertekonflikt löst, sondern dass es manchmal auch sehr viel innere Arbeit bedeutet, zu einem Ergebnis zu kommen, was sich wirklich stimmig anfühlt. Das ist übrigens, solche Wertekonflikte sind bei mir natürlich auch sehr stark durch die Online-Arbeit. Denn auch das, was ich nach außen verkörper, ich bin mir zutiefst bewusst, dass man vieles falsch deuten kann. Dass wir vieles, was wir Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, was sie sagen, dass man das so oder so auslegen kann. Integrität zu bewahren ist also ein Ideal, es ist ein Leitstern. Und natürlich straucheln wir auch auf diesem Weg, machen Fehler. Manchmal ist es nicht leicht herauszufinden, was ist denn jetzt wirklich integer? Was ist denn jetzt wirklich stimmig? Was fühlt sich denn jetzt wirklich würdevoll an? Manchmal geraten wir auch in Situationen, da ist sowohl das eine als auch das andere nicht 100% stimmig. Da mischt sich ja, wie ich Anfang gesagt habe, die Intuition mit ein. Im Übrigen, wenn man sich so die Lebensläufe so einiger Pionierinnen und Pioniere anguckt, die rückwirkend Anerkennung bekommen haben für ihr Wirken, manchmal Jahrzehnte bis Jahrhunderte später, dann ist ganz oft erkennbar, dass auch die ein ganz klares Bauchgefühl bzw. diese Intuition geleitet hat. Immer wieder beschreiben Menschen, die ja einen hohen Anspruch an Integrität haben, im politischen Widerstand waren, bestimmte ja in Krisengebieten geholfen haben. Ja, ganz berührend auch immer so die, das, was mir mein Opa zum Beispiel erzählt hat. Mein Opa hat das KZ überlebt. Was er mir erzählt hat, was es da so für Offiziere bzw. Menschen gab, die ihr Leben riskiert haben, um Häftlingen beim, ja, bei der Befreiung zu helfen, um Häftlingen beim Überleben zu helfen, um Kinder heimlich wieder zu ihren Eltern zurückzuschicken. Ja, viele Menschen haben in krassen Systemen ihr Leben riskiert, um Integrität zu wahren. Und ich möchte das hier abschließend nochmal mit einbringen. Integrität ist so ein hohes Gut. Und das bedeutet manchmal, dass wir unsere persönlichen, kurzfristigen Harmonie zurückstellen, um eine langfristige, nachhaltige, integere Würdehaltung aufrechtzuerhalten. Was hat es in dir gerade bewegt? Vielleicht magst du jetzt nochmal nach diesem Podcast innehalten. Wo würdest du gern integrer handeln? Wo würdest du gern aufstehen, statt dich zu ducken? Wo würdest du gerne und wo wirst du vielleicht in Zukunft ganz klar deinen Werten getreu handeln, wo du bisher so ein bisschen ausgewichen bist, um Harmonie zu erzeugen? Scheinharmonie? Denn ich glaube, dass das, was dieses kohärente Gefühl in uns bewegt, dass das zu einer wirklichen Harmonie auch in unseren Beziehungen führt.